You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 22. Juni 2023, am Tag des antifaschistischen Kampfes. Am 22. Juni wird nämlich der kroatischen Sisaka-Partisanenabteilung erinnert, die 1941 als erste antifaschistische Militäreinheit mit Sabotageakten gegen Nationalsozialisten kämpften. Ihr hört also die Antifa-Nachrichten am Tag des antifaschistischen Kampfes in Graz, in Halle und überall. Diese Woche legen wir den Fokus auf den Weltflüchtlingstag, den 20. Juni. Wie in vielen anderen Städten fand dazu auch eine Kundgebung in Graz statt. Außerdem wollen wir danach auf die Fangemeinschaft bzw. Hooligan-Kultur, die hinter dem Leipziger Fußballverein Lokomotive, kurz Lok Leipzig, steht, blicken. Und zum Ende der Nachrichten erinnern wir, wie jede Woche, den Opfern rechter Gewalt. Nun erstmal die Kurzmeldungen.
Polizei Sachsen-Anhalt rüstet auf. Die Polizei Sachsen-Anhalt soll nun mit Bodycams ausgerüstet werden. So werden beim Ziehen der Schusswaffe automatisch aktiviert und müssen manuell eingeschaltet werden. Sie sollen gegen Gewalt gegen Polizistinnen helfen, nicht aber gegen Gewalt, die von den Polizeibeamtinnen ausgeht. Außerdem will die Polizei Sachsen-Anhalt sogenannte Super-Recognizer zur Erkennung von Personen einsetzen. Diese Super-Recognizer sollen besonders gut Menschen wiedererkennen. Auch ihr Einsatz ist nachweislich nicht zielführend.
DemonstrantInnen mit Klemmbrett sind doch ZivilpolizistInnen. Die Polizei bestätigte gestern, dass die beiden Vermummten, die auf der Demo am Tag X in Leipzig mit Klemmbrettern unter die Demonstranten sich gemischt hatten, tatsächlich PolizistInnen beschrieben. Genauer, es war ein Leipziger Staatsanwalt und eine ihn unterstützende Kriminalbeamtin. Die Vermummung war von den BeobachterInnen selber gewählt zum Schutz. Die Demonstration war wegen Vermummung der Teilnehmenden aufgelöst worden.
Die letzten Tag X-Gefangenen sind aus der U-Haft entlassen. Die beiden Gefangenen, die mehrfach in die Intensivstation gebracht werden mussten, weil die Medikation der beiden geändert wurde, sind nun aus der U-Haft entlassen. Immer wieder hatten die Gefangenen auf die unhaltbaren Umstände in der JVA Leipzig aufmerksam gemacht, sowie auf Hakenkreuzschmierereien in der JVA, die anscheinend von Personal geduldet waren. Die meisten aus der Haftentlassenen wurden mit Meldeauflagen versehen.
Immer mehr Immobilien in Hand der rechtsextremen Szene. Von der letzten Zählung 2021 mit 174 Objekten sind es nun in diesem Jahr schon 210 Objekte. Es geht um Objekte, die von Neonazis unter anderem als Probe-, Veranstaltungs- und Schulungsort genutzt werden und die Angsträume in den betroffenen Städten und Gemeinden schaffen. Die tatsächliche Zahl an Szeneobjekten dürfte allerdings wesentlich höher sein. Sichere Fluchtwege, solidarische Städte. Zum Weltflüchtlingstag am 21. Juni 2023 fand unter diesem Titel eine Kundgebung und anschließend eine spontane Demonstration in Graz statt.
Gemeinsam mit anderen Gruppen thematisieren wir heute die Lebensrealitäten von People on the Move an den EU-Außengrenzen, innerhalb der EU, in Österreich und in Graz. Wir sprechen über die menschenunwürdige Migrationspolitik der EU und Österreich in Bezug auf Frontex, ICMPD, Pushbacks, die GEAS-Reform, das Camp Lipa, Lesbos und so weiter.
Ein Bündnis aus Grantifa, Seebrücke Graz, Doro Blanke, Schule brennt, Radio Helsinki, Bündnis gegen Femizide, SOS Balkanroute und Patika der migrantischen Selbstorganisation und Woman Life Freedom Austria organisierte die Demo.
Wie bitte?
Wir gehen hier jetzt hin, das ist eine Standkundgebung.
Okay, auch gut.
Auf dem Lendplatz herrschte gegen 18 Uhr noch eine ruhige sommerliche Stimmung mit Restaurants und SkaterInnen. Dann versammelten sich die ca. 100 Demonstrierenden vor der Pestsäule. An diese wurden dann Transparente in orangenen Farben befestigt. Den ersten Redebeitrag hielt eine Aktivistin der Bewegung Woman Life Freedom.
Berichten zufolge befinden sich heute Tausende Protestierende aus dieser Bewegung in Haft. Viele Aktivisten, Journalisten, politische Dissidenten, die sich an den Protesten beteiligen oder sich gegen das Regime aussprechen, sind dem Risiko ausgesetzt, verhaftet, gefoltert, sogar getötet zu werden. Diejenigen, die für Demokratie und Menschenrechte eintreten, sehen oft keine andere Wahl, als ihr Land zu verlassen, um ihr Leben und das ihrer Familie zu schützen. Es ist an der Zeit, die Augen vor den Menschenrechtsverletzungen, der politischen Unterdrückung und der aggressiven Außenpolitik des Regimes im Iran nicht länger zu verschließen. Es ist an der Zeit, dass europäische Politikerinnen verstehen, dass Flüchtlingswelle nicht mit Grenzkontrolle und Zäunen gestoppt werden können, sondern durch den Aufbau von Strukturen, den Sturz von Diktatoren und die Schaffung von Perspektiven für die Menschen in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen. Für die Freiheit, wo Frau leben Freiheit. Woman, life, freedom!
Dann folgten weitere Beiträge von Schule brennt, vom Bündnis gegen Femizide, von der Seebrücke, von Fridays for Future, von Radio Helsinki sowie von Doro Blanke, der Flüchtlingshilfe auf Lesbos.
Wir können über Fakten sprechen, über Menschen, denen Recht weder für uns noch für Geflüchtete etwas bedeutet, die versuchen, der Zivilgesellschaft die Hemmung zu nehmen, Pushbacks endlich zu legalisieren, wissend, was das bedeutet. Die Menschen werden an den Grenzen geprügelt, beraubt, gekidnappt und gegen das Gesetz zurückgebracht. Meist an Orte, wo sie dann in Gefängnissen landen, um abermals misshandelt zu werden. Es spielt keine Rolle, ob Mann, Frau, Kind. Maskierte Männer melden sich hier in Griechenland freiwillig zum Dienst und als Prämie dürfen sie alles Hab und Gut der Geflüchteten, ihre Mobiltelefone und ihr Geld behalten und ihre Körper benutzen.
In Griechenland, auf Lesbos, wo ein Kollege Fayad Videos geliefert hat, die Pushbacks von A bis C beweisen, streicht man jetzt auch noch 500 Menschen im Camp das Essen. Ministerpräsident Mitsotakis will sie nicht mehr. Er zwingt sie zur Sekundärmigration, während unser Bundeskanzler sich in einem Video für den robusten Außengrenzenschutz der Hellenic Coast Guards bedankt mit den Worten "I thank you deeply from my heart."
Die Demonstration wurde in zwei Momenten durch außenstehende Personen verbal gestört. Während dem Beitrag der Seebrücke pöbelte ein Passant, der sich unter die Demonstrierenden gestellt hatte. Weiter laut redend verließ er den Platz wieder. Später, während des Redebeitrags von Radio Helsinki, schrie ein Passant von der westlichen Seite des Platzes aus mit aggressiven Drohgebärden. Die Demo-OrganisatorInnen unterbrachen die Rede kurz und kommentierten die Störung, woraufhin DemonstrantInnen den Störer vom Platz schickten. Die Polizei griff in beiden Fällen nicht ein, sondern stand entfernt auf der nördlichen Seite des Platzes.
Menschen fliehen, weil sie fliehen müssen. Daran wird die Abriegelung der Festung Europa nichts ändern. Aber sie wird die Menschen auf immer verzweifeltere, lebensgefährlichere Routen zwingen. Diese Politik ist nicht nur eine Politik der kalkulierten Unterlassung und Verhinderung von Hilfeleistung. Bewusst lassen europäische Behörden Hunderte, Tausende Menschen grausam ertrinken. Und das ist mehr als unterlassene Hilfeleistung oder Fahrlässigkeit. Das ist Mord. Wenn die europäische Abschottungspolitik nicht endlich beendet wird. Wir fordern sichere Fluchtwege, solidarische Städte, Bewegungsfreiheit für alle und ein Ende der Kriminalisierung von Support für People on the Move.
Damit wurde die Kundgebung zum Weltflüchtlingstag nach 2 Stunden beendet. Im Anschluss an die Kundgebung fand außerdem eine spontane Demonstration statt, die einzelne Demonstrierende initiierten.
Hoch die Internationalen!
blicken wir nun nach Leipzig, genauer gesagt in die Fußball- und Hooligan-Szene des Leipziger Fußballvereins Lokomotive, kurz Lok Leipzig. Was steht eigentlich hinter dieser Fangemeinde und wie sind sie politisch verstrickt?
So klingen die Fans von Lok Leipzig bei einem Fußballspiel. Der Verein, den wir heute als Lok Leipzig kennen, wurde 1883 unter dem Namen Sportbrüder Leipzig gegründet und der Name änderte sich über die Jahre mehrmals. Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte der Verein zur Leistungsspitze des deutschen Fußballs. Der Namensgeber ihres Stadions wiederum ist Bruno Plache. Bruno Plache war während dem Nationalsozialismus ein KPD-Mitglied, weswegen er mehrere Monate im KZ Sachsenburg inhaftiert wurde und dann für den Militärdienst eingezogen. Umso brisanter, da spätestens seit der Wende klar ist, dass im Umfeld des Vereins eine rechte Fankultur existiert. Deutlich wird dies in Stadiongesängen wie »Wir sind Lokisten, Mörder und Faschisten«. Während der BSG Chemie sich mit Ultragruppen wie den Diablos erfolgreich gegen Diskriminierung, Rassismus und Narzissmus in Leipzig wehrte, sind Versuche, dies beim VfB und später Lok Leipzig zu erwirken, stets gescheitert. Eine Person, die diese rechte Fankultur beobachtet, ist die Leipziger Stadtpolitikerin Juliane Nagel.
Seit, weiß nicht, Anfang der 2000er Jahre haben wir ja irgendwie wellenförmig immer wieder eine Entwicklung und können eigentlich wahrnehmen, dass es feste, extrem rechte Teile sozusagen der Fanschaft tatsächlich im Neonazi-Spektrum organisiert waren, auch sehr präsent im Stadion waren und dass sie eigentlich nie weggegangen sind. Es gibt sicher sozusagen eine breite Fanschaft, die sich aus einem Bevölkerungsquerschnitt zusammensetzt. Es gibt ja diesen schönen Begriff von dem Stadion oder das Brennglas der Gesellschaft. Das ist bei Lok Leipzig nicht anders als bei anderen Anhängern von Fußballvereinen, aber diese dezidiert organisierte rechte Charge in der Fanschaft, die ist einfach da und damit muss auch umgegangen werden und ist in der Vergangenheit mehr mal weniger auch umgegangen worden.
Eine Institution, die diese Arbeit übernehmen sollte, ist das Fanprojekt Leipzig. Das Fanprojekt Leipzig ist seit 2011 in der Hand des öffentlichen Trägers Outlaw und macht Sozialarbeit mit Jugendlichen aus der Leipziger Fußballszene. Das Projekt war vorher in der Hand des Sportjugend e.V., der wiederum unter anderem für sein Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit gegenüber Neonazis in der Kritik stand. Ein Konzept, welches in der Nachwendezeit in den sogenannten neuen Bundesländern häufig Anwendung fand und zu einer starken Rechtslastigkeit in offenen Jugendtreffs führte. Klar ist, dass es auch bei Lok Leipzig nicht mehr nur Fangruppen gab, die klar rechts waren. Das berichtet uns Steven von dem antifaschistischen Dokumentations- und Rechercheprojekt Chronik LE, unter anderem an Beispielen von Blue Side Lok, die sich offen antirassistisch positioniert haben.
Schon sehr lange zurückliegend gab es die so sehr offen neonazistisch auftretenden Fangruppierungen Blue Caps LE, die sind bereits 2008 aus dem Stadion ausgeschlossen worden. Und es gab Szenario Lok, die 2014 sich selbst aufgelöst haben. In deren Umfeld war unter anderem Benjamin Brinser und Peter K. aus Borna aktiv. 2005 gab es die Gründung von Blue Side Lok, die sich eher links, eher antirassistisch, obwohl man das auch mit ein bisschen Einschränkungen sagen muss. Da wurden Rechte so ein bisschen toleriert am Anfang, waren aber in der Minderheit. Und tatsächlich kam es dann 2010/11 zu einer Trennung von den Rechten bei Das hat aber gar nicht so lange angehalten, denn 2011 haben dann diese Mitglieder von diesen neonazistischen Fangruppierungen die Fanszene Leipzig gegründet und die haben dann gewaltsam seit aufgelöst. Also politisch andersdenkende, politische Gegnerinnen waren im Stadion nicht erwünscht und das ist was sich eigentlich durchzieht. 2014 hat sich die Fankurve 1966 gegründet. Das ist ein bisschen so eine Nachfolgestruktur von Blue Side Lok. Die positionieren sich auch antirassistisch. Die wählen auch bewusst einen anderen oder haben einen anderen Standort im Stadion gewählt und treten auch seit einer Weile, seit 2019 ungefähr, wieder unter dem alten Namen Blue Side Lok auf. Deswegen, ich am Anfang gesagt habe, das ist auch mit ein bisschen mit Einschränkungen zu betrachten, dass sie sich als links und als antirassistisch positionieren ist, weil es in der Vergangenheit auch immer wieder Zusammenarbeit kam, und zwar zur Zusammenarbeit mit anderen extrem rechten Lokfans und Fangruppierungen. Genau, dann ist offensichtlich doch der Zusammenhalt im Verein und sozusagen die Identität, die über so einen Fußball geschaffen wird, größer, als das nochmal bei politischen Differenzen sind. Für die organisierte Fanszene ist, würde ich aus heutiger Sicht sagen, vor allem diese Fanszene Leipzig relevant. Die tritt jetzt nicht so offensiv politisch nach außen. Die fällt aber im Stadion schon auf durch sexistische und rechte Sprüche und Gesänge. Die rechten Hools, Neonazis, die ins Stadion gehen, sind sozusagen auch mit denen verbandelt. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen diese Fanstrukturen bei Lok, diese organisierten Fanstrukturen bei Lok anguckt, ist eine Dominanz der Extremrechten festzustellen und vor allem auch eine lange Kontinuität der Extremrechten.
Eine Person, die hier Erwähnung fand, ist Benjamin Brinsa. Brinsa sitzt für das neue Forum Wurzen im Stadtrat und ist ebenfalls MMA-Kämpfer und Trainer bei Imperium Fight Team, einem extremrechten MMA-Gym, dessen Umfeld unter anderem am Angriff auf Konnewitz 2019 beteiligt war. Traurige Bekanntheit erreichte Brinsas Gruppe Imperium Fight Team auch durch die Veranstaltung der Imperium Fighting Championship im Leipziger Kohlrabi-Zirkus. Für Steven von Chronik LE ist die Rolle von Benjamin Brinsa besonders wichtig.
Ein gutes Beispiel, wie ich finde, für so eine Struktur aus seinem Umfeld oder wo es Verbindung zu ihm gibt, ist Banda Resoluta. Das ist so eine neuere, in Anführungsstrichen, Fangruppierung von eher so jüngeren Lok-Fans. Also es ist zum Beispiel Lukas B., der dem Umfeld der Gruppe zuzurechnen ist. Der war unter anderem am Angriff auf Konnewitz am 11.01.2016 beteiligt. Das ist Maximilian R., der zum Beispiel an der rechten Großdemonstration in Chemnitz im Jahr 2018 sich beteiligt hat. Das ist Robert F., einer der Täter von dem Angriff Lok-Fans in Mallorca auf einen schwarzen Türsteher, der halbseitig querschnittsgelähmt nach der Tat ist. Robert F. gehört auch zu einer Reisegruppe bei einem Länderspiel, wo 100 deutsche Fans so einen Pub angegriffen haben. Einer, der für diesen Angriff auf den Pub im Knast gerade sitzt in England, ist Peter K., ein Neonazi, der aus Borna kommt, Spitzname Bombe, der schon früher NPD-Kandidat war, Umfeld vom Freien Netz Borna Geitern. Und mehrfach gab es im Stadion von Lok Soli-Bekundungen für ihn, wo sozusagen seine Freilassung gefordert wurde, relativ explizit sozusagen auf seine Person gemünzt.
Benjamin Brinsa fand auch in einem 2023 auf inventati.org erschienenen Artikel Erwähnung. Brinsa ist Mitbegründer der gewaltaffinen und offen rechten Fangruppe Szenario Lok gewesen. Dass Benjamin Brinsa als Kader rund um die Kampfsportgruppe Imperium Fight Team, Stadtrat für das neue Forum Wurzen oder auch Fußball-Hooligans bestens vernetzt ist, belegt auch das Vorkommnis, dass einige Jugendliche Anfang 2023 in einer Autobahn-Lärmschutzwand ein Graffiti der Gruppe Blue Side Lok gesprüht hatten und von der Polizei dabei erwischt wurden. Auch am Tatort angetroffen wurde Benjamin Brinsa in einem Auto, in dem sich mehrere Sprühdosen befanden. Der Artikel auf inventati.org stellt auch heraus, wie Brinsa zum Ende des Regionalliga-Derbys gegen Lokalrivalen BSG Chemie das Megafon des Vorsängers ergreift, um den Lok-Fans zuzuschreien.
Um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, was das für eine Dimension hat. Wir haben insgesamt in unserer Chronik 139 Einträge, die irgendeinen Bezug zu Lok haben. Das sind sowohl Vorfälle, die im Stadion passieren, zum Beispiel wenn Fans gegnerische Team oder gegnerische Fans antisemitisch, rassistisch beleidigen und so weiter und so fort. Aber auch Dinge, die außerhalb des Stadions passieren, wenn zum Beispiel Lok-Fans unterwegs sind und da Neonazis Parolen krölen und so weiter und so fort. Der erste Eintrag, den wir in unsere Chronik haben, der ist vom 5. Februar 2006. Da haben Lok-Fans ein menschliches Hakenkreuz auf der Tribüne formiert. Wie gesagt, es gibt 139 Einträge. Ein Beispiel, was ich ganz eindrücklich finde, ist ein Beispiel aus vom 29. September 2022. Da hat der langjährige Stadionsprecher von Lok, Mirko Linke, ein antisemitisches Bild in seinem WhatsApp-Status verwendet. Das Bild hat Meister Propper gezeigt und in den Sonnenbrillengläsern von Meister Propper spiegeln sich dann die Zuggleise und das Eingangstor vom Vernichtungslager Auschwitz. Und unter dieser Grafik ist dann der Slogan Good Night Green White zu lesen. Es geht also einerseits um den Fußball- bzw. politischen Gegner und zum anderen um eine sehr deutliche Assoziation zum historischen Nationalsozialismus. Und wie anders lässt sich das interpretieren, als dass es darum geht, den Fußball- bzw. politischen Gegner zu vernichten. Damit wird sich natürlich positiv auf den historischen Nationalsozialismus, auf den Holocaust und die Shoah bezogen. Der Stadionsprecher wird dann kurz darauf entlassen. Hier veröffentlicht der Verein oder die Vereinsführung dann auch ein Statement, wo sie das so ein bisschen erklären und sich dazu positionieren und sagen dann, sie stehen für Werte, wie in jetzt Zitat, Loyalität, Respekt, Fairness und Toleranz und sind aktiv und konsequent gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Zitat Ende. Genau, ist natürlich richtig, dass sich der Verein von dem Stadionsprecher in dem Fall trennt, aber das ist nur sozusagen eins von vielen Beispielen.
Dass der antisemitische Post des ehemaligen Stadionsprechers Mirko Linke, dessen Rausschmiss von Seite des Vereins zur Folge hatte, ist ein gutes Zeichen. Aber reicht das, um den Rassisten im Stadion den Raum zu entziehen? Juliane Nagel hat klare Vorstellungen, von was geschehen sollte.
Man muss wahrscheinlich Projekte auflegen, also auch Symbolik sozusagen mehr zum Tragen kommen lassen und die Unterstützung dann auch von Personen von sichtbarem Widerstand gegen Neonazismus, Rassismus, Antisemitismus, das ist total wichtig. Aber das ist natürlich sozusagen nur nachhaltig sinnvoll, wenn das auch sozusagen greift und in einer breiten Fanschaft. Man muss wahrscheinlich sozusagen nachhaltig Bildungsarbeit machen mit organisierten Fangruppen. Man muss einen Kodex fürs Verhalten, sozusagen Beleidigungen, Schmähungen, Diskriminierung ausschließt, wenn man sowas wirklich vereinbart, dann muss man sowas natürlich immer wieder aktualisieren, in die Diskussion bringen. Und wenn wir über den repressiven Bereich reden, es gab ja Initiativen, sozusagen auch Hausverbote gegen bestimmte einschlägig bekannte rechte Akteure zu verhängen. Die Hausverbote enden natürlich da, wo es um Auswärtsspiele geht. Es bleibt nichts anderes, als sozusagen in der breiten Fanschaft sozusagen da auch ein Bewusstsein herzustellen, ne? Und das muss ein Verein machen, das muss ein Verein unter Zuhilfenahme von Demokratieprojekten, Sozialarbeit und so weiter machen, ne? Und da muss vielleicht mehr geschehen bei Lok Leipzig.
Auch Steven von Chronik LE hat hier eine klare Meinung und wünscht sich vom Verein eine klare Positionierung, weg von Rassismus und hin zu emanzipatorischen Werten.
Ich finde es wünschenswert, wenn sich Leute im Stadion engagieren. Es ist wünschenswert, wenn sich Leute zum Beispiel in der Nachwuchsarbeit engagieren und wenn der Verein sich positioniert. All diese Sachen passieren unzureichend bei Lok. Die Vereinsführung müsste sich deutlicher, konsequenter und vor allem auch kontinuierlicher positionieren. Müsste extrem rechte Personen deutlicher und konsequenter ausschließen, müsste das in ihrer Nachwuchsarbeit fester verankern. Es müsste dann in Zusammenarbeit auch mit dem Fanprojekt nochmal mehr, glaube ich, von außen betrachtet Zusammenarbeit geben, die genau solche Themen auch nochmal aufgreift und so weiter und so fort.
Das war ein Beitrag zur Lok-Hooligan-Szene in Leipzig, ein Fußballverein, der seit langem mit einer Nazi-Hooligan-Szene glänzt. An dieser Stelle der Antifa News erinnern wir den Opfern rechter Gewalt.
Wir erinnern an Theodoros Bulgaridis. Am 15. Juni 2005 wurde der 41-jährige Theodoros Bulgaridis vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund in seinem Laden in München ermordet. Wie auch bei den anderen Morden des sogenannten NSU an Menschen mit einer Migrationsgeschichte ermittelt die Polizei auch bei der Ermordung Theodoros Bulgaridis im direkten Umfeld des Opfers, nicht in rechtsextremen Kreisen. Die Aufdeckung des NSU im November 2011 offenbarte eine neue Dimension des Rechtsterrorismus in Deutschland und ein Versagen von Sicherheitsbehörden. Theodoros Bulgaridis wird vom deutschen Staat als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Wir erinnern an Agostino Comboio. Der 34-jährige Agostino Comboio wurde in der Nacht zum 16. Juni 1991 in Friedrichshafen am Bodensee verprügelt und erstochen. Der Täter war ein bekannter Neonazi, der am Tag vor der Tat bereits durch rassistische Beleidigungen aufgefallen war. Im Gerichtsprozess wurde der rassistische Mord weitgehend entpolitisiert. Der Täter wurde vom Landgericht Ravensburg wegen Totschlags zu 5 Jahren Haft verurteilt. Agostino Comboio ist von dem deutschen Staat als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Klaus-Peter Kühn. Wir erinnern an Klaus-Peter Kühn. Am 17. Juni 2012 wurde der 59-jährige Klaus-Peter Kühn in Suhl in Thüringen in seiner Wohnung von 3 Tätern misshandelt und zu Tode gequält. Die Täter handelten aus sozialdarwinistischen Motiven und entmenschlichten Klaus-Peter Kühn in ihrer Tat. Die 3 Täter waren bereits wegen Körperverletzung vorbestraft und einer war durch rechte Schmierereien aufgefallen. Das Landgericht Meiningen verurteilte 2 der Täter wegen Mordes in Tateinheit zu einer Haftstrafe von 9 und 11 Jahren. Der 3. Täter wurde wegen einer Krebserkrankung nicht verurteilt. Klaus-Peter Kühn ist nicht vom deutschen Staat als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt.
Wir erinnern an Angela S. und Dario S. In der Nacht vom 21. Juni 1993 starben die 29-jährige Angela S. und ihr zweijähriger Sohn Dario S. bei einem Brandanschlag in einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg. Unbekannte hatten ein Feuer im Keller des Vorderhauses gelegt. Im Vorderhaus befand sich eine kurdische Gaststätte. Das Wohnhaus wurde überwiegend von Familien mit Migrationsgeschichte bewohnt. Der Fall um den Brandanschlag ist bis heute nicht aufgeklärt. Die ErmittlerInnen suchten bei wohnungslosen Personen nach versehentlicher Brandstiftung. Jedoch wurden wenige Tage vor dem Brandanschlag Hakenkreuzschmierereien an der Tür des Kellers sowie vor dem Wohnhaus entdeckt. Die damals zuständigen Behörden verneinten jedoch konsequent einen rechten Hintergrund der Tat. Angela S. und Dario S. werden in der deutschen Statistik der Opfer rechter Gewalt als Verdachtsfälle geführt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise.
Am Samstag, den 24. Juni, findet um 12 Uhr eine Demonstration gegen rechte Gewalt und für einen linksradikalen Harz statt. Dass der Harz ein Problem mit rechter Gewalt hat, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Und dagegen wird in Quedlinburg am 24. Juni um 12 Uhr auf die Straße gegangen. Der Protest startet am Bahnhof Quedlinburg.
Am Jahrestag der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für ihre Schmugglertätigkeiten an Lisa Fitko, Fluchthelferin im Dritten Reich, sollen von der Organisation Menschenrechte von Ohne Grenzen e.V. Menschen geehrt werden, die heute durch ihr Handeln dazu beigetragen haben, das EU-Grenzregime zu unterlaufen. Dafür wird es eine Gala mit dem Namen Berliner Tag des Schmuggelns geben, die am Sonntag, dem 25.06. um 18 Uhr im Ballhaus Prinzenallee in Berlin beginnt.
Die Trans-Exclusionary Radical Feminists, kurz TERFs oder FARTs, mobilisieren nach Berlin zu einer Demo am 23.06. unter dem Motto Lesbisch, nicht queer. Hier sollen hasserfüllte und gefährliche Narrative verbreitet werden. Daher ruft die Gruppe Queer durch Berlin zum Gegenprotest auf. Die erste Gegenkundgebung soll um 16 Uhr am Savignyplatz starten und um 17.30 Uhr soll es eine weitere Gegenkundgebung am Wittenbergplatz geben in Berlin am 23.06. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 22. Juni 2023, den Tag des antifaschistischen Kampfes.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?